Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angehörige, Freunde und Prominente nehmen zur Stunde Abschied von George Floyd bei einem Trauergottesdienst in Houston, wo er lange gelebt hatte. Der 46-jährige Schwarze gilt als neue Symbolfigur der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Er war vor 2 Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Sein Tod hat die USA erschüttert und über die Grenzen des Landes hinaus eine Debatte ausgelöst über Polizeigewalt und Rassismus.
Abschied von George Floyd. Wegen der Corona-Pandemie findet die Trauerzeremonie im überschaubaren Kreis statt. Unter den 500 Teilnehmern sind Familienmitglieder und geladene Gäste. Trotzdem haben sich vor der Kirche bei Houston weitere Unterstützer versammelt. Sie alle hoffen, dass Floyds Tod grundsätzliche Veränderungen bewirkt. Das ist ein besonderer Tag. Der Wandel ist schon auf dem Weg. Das ist so kraftvoll. Bei der emotionalen Feier erscheint Floyds Familie ganz in Weiß. Auch Hinterbliebene anderer prominenter Opfer von Polizeigewalt sind nach Houston gekommen. An Floyds Sarg hatten gestern mehr als 6.000 Bürger persönlich Abschied genommen. Der Moment, wo er nach seiner Mutter gerufen hat, hat in den Ohren aller Mütter der Nation geklungen. Die Mütter der ganzen Welt haben ihn flehen gehört. Und dann haben wir Mütter aufgeschrien für unsere Kinder. Trauernde und Demonstranten verlangen unter anderem eine Polizeireform mit landesweit einheitlichen Standards. Diskutiert werden die Finanzierung und die Methoden der US-Polizei. Einzelne Bundesstaaten wollen bereits umstrittene Polizeipraktiken wie den Würgegriff verbieten. Das ist lange überfällig. Wir können nicht weiter 18.000 Polizeidirektionen haben, die alle unterschiedlich mit kritischen Lagen umgehen. Ich bin für einen Wandel. Die Frage nach einer Reform der Polizei, sie wird zu einem Top-Thema im Wahlkampf. George Floyds Tod hat bereits ein Umdenken ausgelöst. 2014 glaubte noch jeder zweite Amerikaner, bei Polizeigewalt handele es sich um Einzelfälle. Inzwischen sehen aber 2 von 3 US-Bürgern laut Umfragen George Floyds Tod als Teil eines grundlegenderen Polizeiproblems.
Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben auch in Deutschland Zehntausende protestiert. Dabei wurde auch Rassismus hierzulande thematisiert und angeprangert. Ansprechpartner für Menschen, die sich benachteiligt fühlen, etwa wegen ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft, ist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Deren Bericht für 2019 zeigt, der Beratungsbedarf nach Diskriminierungserfahrungen ist erneut gestiegen. Bei jeder dritten Anfrage geht es um rassistisch motivierte Vorfälle.
Sie haben in ihrem Alltag Rassismus erlebt, die Tübinger Studierenden Samantha Stromenger und Fars Andegargis. Deshalb engagieren sie sich für die Rechte schwarzer Menschen.
Ich bin in diesem Land geboren und ich habe alles Mögliche erlebt, von Kommentaren bis auch Belästigungen durch den Staat, durch die Polizei.
Wenn Menschen irgendwie für Jobs nicht eingeladen werden, für Jobinterviews, weil man denkt, dass sie vielleicht nicht richtig gut Deutsch sprechen können, einfach nur weil man das Foto gesehen hat, dann ist auch das nicht richtig.
Laut Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle sind die Beratungsanfragen beim Thema ethnische Herkunft, rassistische Diskriminierung gestiegen. Gab es 2015 545 Anfragen, waren es 2019 1176 und damit mehr als doppelt so viel. Wer beispielsweise diskriminierendes Verhalten durch die Polizei anzeigen will, dem fehlen unabhängige Anlaufstellen, sagt der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle und fordert deshalb landesweite Polizeibeauftragte.
Damit Vorwürfe gegenüber der Polizei beispielsweise zu Racial Profiling, also Personenkontrollen, die alleine aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes erfolgen, von unabhängiger Seite untersucht werden können und damit Betroffene, die sich solchen Kontrollen ausgesetzt sehen, auch klare Ansprechpersonen haben.
Die Gewerkschaft der Polizei hält die vorhandenen Strukturen für ausreichend.
Wir haben eine Möglichkeit, in den Ländern Themen, die sich um rassistische Äußerungen drehen, jetzt schon zu besprechen. Und Themen, die sich im Bereich der justiziellen Aufarbeitung drehen, da muss die Justiz natürlich einschreiten. Das ist notwendig, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, und das macht sie auch.
In 8 Bundesländern gibt es Antidiskriminierungsstellen. In Mecklenburg-Vorpommern von 2021 an. Polizeibeauftragte gibt es nur in 2 Bundesländern und kommendes Jahr auch in Berlin. Die Antidiskriminierungsstelle fordert Bund und Länder auf, Hilfsangebote für Betroffene deutlich zu verbessern.
Nicht nur Benachteiligung und offene Ablehnung können als diskriminierend empfunden werden. Im Alltag beginnt Diskriminierung für viele Betroffene schon früher. Auf tagesschau.de haben wir dazu drei Erfahrungsberichte. Mitglieder der Regierung dürfen die AfD kritisieren, aber nur als Parteipolitiker, nicht als Minister. Das hat das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage gegen Innenminister Seehofer klargestellt. Der frühere CSU-Chef hätte ein Interview nicht auf der Internetseite seines Ministeriums veröffentlichen dürfen. Darin hatte Seehofer die AfD als staatszersetzend bezeichnet. Diese Verbreitung verletze das Recht auf politische Chancengleichheit und verstoße gegen das Neutralitätsgebot.
Mit Rock und Punk gegen Rassismus. 65.000 Menschen besuchten im September 2018 ein Konzert in Chemnitz, für das sich auch Bundespräsident Steinmeier stark gemacht hatte. Dagegen wetterte die AfD im Bundestag. Es habe sich um eine linksradikale Veranstaltung gehandelt. Steinmeier habe seine Amtspflicht verletzt. Dies wiederum störte Innenminister Seehofer. Angesprochen auf die AfD sagte er dazu in einem Interview: Die stellen sich gegen diesen Staat. Das haben sie am Dienstag im Bundestag miterleben können mit dem Frontalangriff auf den Bundespräsidenten. Das ist staatszersetzend. Das Interview veröffentlichte er auch auf der Homepage des Ministeriums. Genau diese Verbreitung mittels der Ressourcen des Staates hätte aber nicht sein dürfen. Denn
die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet also dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt.
Die AfD zufrieden.
Wir sind froh und glücklich. Das ist übrigens ein Beweis für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ein sehr guter Tag für die Alternative für Deutschland.
Karlsruhe stellte aber auch klar, dies gilt nur, wenn Regierungsmitglieder als Minister auftreten und staatliche Kapazitäten nutzen.
Wir sind aber sehr erfreut, dass das Gericht in wirklich dankenswerter Klarheit festgestellt hat, dass auch ein Bundesinnenminister, auch Horst Seehofer, am politischen Meinungskampf teilnehmen kann.
Das Interview an sich verstößt also nicht gegen die Verfassung. Es ist bereits das dritte Urteil, in dem Karlsruhe die Grenze für Äußerungen von Regierungsmitgliedern betont. Auch während ihrer Amtszeit dürfen sie am politischen Meinungskampf teilnehmen. Sie dürfen dafür aber nicht die Mittel des Staates nutzen, weil der Staat neutral bleiben muss und einzelne Parteien nicht benachteiligen darf.
Im Kampf gegen die Corona-Krise sind jetzt auch Tests ohne akute Krankheitsanzeichen auf breiter Front möglich, besonders in sensiblen Bereichen wie Kliniken. Eine entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Spahn legt dafür zusätzliche Testmöglichkeiten auf Kassenkosten fest. Es sei viel teurer, zu wenig zu testen, als zu viel zu testen, sagte Spahn. Die Kapazitäten für Tests liegen aktuell bei bis zu 888.000 pro Woche. Thüringen hat als erstes Bundesland die wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen weitgehend aufgehoben. Vom 13. Juni an gelten stattdessen lediglich Empfehlungen, deren Einhaltung von den Behörden nicht mehr kontrolliert wird. Die Regelungen waren von Bund und Ländern ursprünglich bis Ende Juni verlängert worden. Ministerpräsident Ramelow hatte die Lockerung vor 2 Wochen angekündigt und damit eine kontroverse Debatte ausgelöst. Die EU-Finanzminister haben in einer Videokonferenz über den Wiederaufbauplan der EU-Kommission beraten. Mit 750 Milliarden Euro will die Kommission die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abmildern, besonders in den am schwersten betroffenen Ländern. Umstritten ist sowohl der Umfang des Hilfspakets als auch, wie viel davon als Zuschuss oder als Kredit gewährt werden soll. Eine schnelle Einigung wird nicht erwartet. Zudem wird es einen personellen Wechsel an der Spitze der Eurogruppe geben.
Der Portugiese Mario Centeno tritt als Finanzminister seines Landes zurück. Mitten in der Corona-Krise müssen sich damit auch die Euro-Finanzminister einen neuen Chef suchen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Centeno war maßgeblich an den ersten Corona-Rettungspaketen beteiligt. Nun geht es um weitere, hunderte Milliarden schwere Wiederaufbaupakete. Konkret um diesen Vorschlag der EU-Kommission. Gesamtumfang 750 Milliarden Euro. 500 davon sollen als Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe an EU-Mitglieder fließen, 250 als rückzahlbare Kredite. Die Rückzahlung der Gesamtsumme soll bis 2058 gestreckt werden. Der deutsche Finanzminister will, dass die gemeinsamen Kredite früher zurückgezahlt werden und hält den Vorschlag der Kommission für zu hoch.
Wir sind unverändert der Meinung, dass die Ideen, die wir mit Frankreich zusammen entwickelt haben, sehr gut sind. Es geht um einen Fonds von 500 Milliarden Euro.
Unterschiedliche Forderungen gibt es auch über die Art der Verteilung der Gelder. Einige Länder wie Italien wollen beim Wiederaufbaufonds vor allem hohe Zuschüsse ohne Bedingungen. Dagegen wehren sich vor allem die Niederländer. Er sollte zeitlich begrenzt sein und auf der Basis Kredite für Kredite finanziert werden, sowie einen klaren Rückzahlungsplan haben. Der Wiederaufbau sollte zudem auf Investitionen in Forschung, Innovation, Klimawandel sowie einen grünen und digitalen Übergang konzentriert sein.
Es muss schnell eine Einigung her, damit die Hilfen noch in diesem Jahr ihre Wirkung entfalten können. Neben dem Wiederaufbaufonds muss auch noch ein neuer EU-Haushalt verabschiedet werden. Darüber müssen die Staats- und Regierungschefs in der nächsten Woche beraten.
Die Corona-Krise hat hierzulande den stärksten Exporteinbruch in der Nachkriegsgeschichte ausgelöst. Der Wert der Warenausfuhren stürzte im April um mehr als 31% auf 75,7 Milliarden Euro ab, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Außenhandelsverband BGA spricht von Horrorzahlen. Grenzschließungen, Störungen der Logistik und Unterbrechungen in den Lieferketten hätten tiefe Spuren hinterlassen. Den bisher heftigsten Exportrückgang hatte es in der Finanzkrise 2009 gegeben. Die Koalitionsfraktionen sehen die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen in der sogenannten Berateraffäre weitgehend entlastet. Das geht aus dem Abschlussbericht von Union und SPD für den Untersuchungsausschuss hervor, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Nicht die damalige Ministerin, sondern Staatssekretäre hätten die umstrittenen Aufträge an Berater vergeben, so die Argumentation. Von der Leyen, die heute an der Spitze der EU-Kommission steht, hatte als Zeugin vor dem Ausschuss Fehler eingeräumt.
Ursula von der Leyen kann erstmal erleichtert sein. Im Februar musste sie vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Jetzt fällt zumindest die Bilanz der Regierungsparteien günstig für sie aus. Union und SPD sehen die Verantwortung für die Berateraffäre nicht bei der ehemaligen Verteidigungsministerin.
Ein Zwischenfazit ist, dass die Vergabepraxis zu den Beraterverträgen rechtswidrig war. Eine persönliche Vorwerfbarkeit für die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen gibt es allerdings nicht.
Im Abschlussbericht von Union und SPD heißt es, die damalige Ministerin Frau Dr. von der Leyen hat kaum eine Entscheidungsvorlage zu den untersuchten Vorgängen selbst gezeichnet. Zwar wurde jedenfalls ihr Büro von den entscheidenden Vorgängen stets in Kenntnis gesetzt, die Entscheidungen selbst aber häufig auf Ebene der Staatssekretäre getroffen. Keine überzeugende Argumentation, so die Opposition. Schließlich habe Ursula von der Leyen ganz bewusst auf Beratungsunternehmen gesetzt. Sie hätte sich also auch um die Rechtmäßigkeit bei der Vergabe kümmern müssen.
Da will man jetzt einen pensionierten General und eine ehemalige Staatssekretärin und ja, beide haben schwere Fehler gemacht, als Alleinverantwortliche hinstellen, nur um Ursula von der Leyen von jeglicher Schuld reinzuwaschen. Das ist ein schlichtes und durchschaubares Vorgehen.
Sie ist in Verantwortung für dieses Ministerium, was zugelassen hat, dass dort viele Beraterinnen und Berater ein- und ausgingen. Ich muss dazu sagen, die Beratung als solches ist nicht der Fehler, sondern dass überhaupt keine Kontrolle stattgefunden hat.
Eine wichtige Frage sei außerdem, wie die Regierung mit dem Thema Beratung in Zukunft umgehen solle. FDP, Grüne und Linke wollen ihren gemeinsamen Abschlussbericht Ende des Monats vorlegen. Die AfD verfasst ein eigenes Votum.
Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich überraschend von Trainer Alfred Schreuder getrennt. Es habe Differenzen bei der Zukunftsplanung gegeben, erklärte der Verein. 4 Spieltage vor Schluss der Saison liegt Hoffenheim in der Tabelle auf Platz 7 und kann sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Europa League machen. Ein 6-köpfiges Trainerteam soll zunächst die Aufgaben Schreuders übernehmen. Die Soul-Sängerin Bonnie Pointer ist im Alter von 69 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie war Mitbegründerin der Band Pointer Sisters. Schon als Kind sang Pastorentochter Bonnie zusammen mit ihren 3 Schwestern im Gospelchor ihres Vaters. Anfang der 70er Jahre feierte die Band in extravaganten Outfits erste Erfolge. Bonnie Pointer verließ die Gruppe bald und startete eine Solokarriere beim legendären Motown-Label. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Juni.
Ein Tief sorgt auch morgen mancherorts für nasses Wetter. In der Nacht breitet sich der Regen aus dem Süden weiter zur Mitte aus. Am Tag im Süden und in der Mitte viele Wolken, gebietsweise Regen oder Schauer. Im äußersten Westen sowie Richtung Alpen auch einzelne Gewitter. Nach Norden hin ist es freundlicher. In der Nacht 14 bis 7 Grad, am Tag 13 bis 24 Grad. Am Donnerstag im Norden gebietsweise Regen, in der Mitte mal Sonne, mal Wolken, über den Mittelgebirgen sowie im Schwarzwald einzelne Schauer oder Gewitter. Im Süden ist es am freundlichsten. Am Freitag ist es nur im Norden stärker bewölkt, sonst viel Sonne. Am Samstag in schwül warmer bis heißer Luft mitunter kräftige bis unwetterartige Gewitter, wobei die Mitte und der Südosten davon vermutlich nicht betroffen sind.
Karim Joska hat in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels diese Tagesthemen. Beerdigung von George Floyd, Wut und Tränen am Sarg in Houston und Test mit deutschen Gästen, wie Mallorca ab Montag Urlaub in Zeiten von Corona-Pro. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.